Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd. Hallo und willkommen zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Horrido auch von mir.
Heutiges Thema: auf den Jagdhund gekommen. Willkommen in der Welt der Jagdhunde. Die Suche nach dem perfekten Jagdbegleiter ist ja oft ein Weg voller Entscheidungen. Zusammen mit unseren Gästen erkunden wir, wie man den idealen Jagdhund findet. Ladies first, wir begrüßen ganz herzlich Laura Giovannini. In ihrem Leben dreht sich alles um den Hund. Gemeinsam jagen, dazugehörigen Prüfungen, aber auch Alternativen wie Zughundesport, Agility. Und mit dem Einzug ihrer ersten Jagdhündin Amber hat sie den Jagdschein gemacht und züchtet seitdem im Verein für französische Vorstehhunde Epagnol Picard. Auf Instagram könnt ihr ihr unter dem Namen Wild Trails im Alltag folgen. Hallo Laura.
Hallo Carsten, hallo Vicky und hallo Jürgen.
Ja, hallo Laura, schön, dass du da bist. Und du hast es gerade schon erwähnt, wir haben natürlich immer einen zweiten Gast dabei, nämlich Jürgen Böttcher. Er ist der Hundeführer von Grafenwöhr und er ist ein bekannter Jäger, erfolgreicher Hundeführer, Züchter und Trainer mit zahlreichen Prüfungssiegen, darunter die internationale Hegewald zum Beispiel. Und dem Züchterwanderpreis ist er ein angesehener Experte. Neben seiner Jagdexpertise coacht er auch Menschen im Business und angehende Hundeführer, um Teams zu formen, die auf Führung und Zusammenarbeit setzen. Hallo Jürgen, schön auch, dass du da bist.
Schön und herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne.
Dann steigen wir doch gleich mal mit drei allgemeinen Eingangsfragen ein. Wie seid ihr denn überhaupt zur Jagd gekommen, Laura?
Ja, einerseits natürlich durch den Hund und die Hundearbeit, wie der Carsten schon eingangs gesagt hat. Ich bin aber auch familiär vorbelastet. Ich komme aus einer Metzgerfamilie, bin also mit Hausschlachtung und bewusstem Fleischkonsum aufgewachsen, was später ein Entscheidungspunkt für mich für den Jagdschein war. Mein Opa ist Jäger, Uropa war Jäger und es hat nur irgendwie die Vatergeneration dann auf mich übersprungen, aber ich habe da noch so schöne Kindheitserinnerungen, dass es nachts an der Tür geklopft hat und dann, ach, komm mal schnell runter, der Opa hat was geschossen. Und da war die Faszination schon da. Alles, was bei uns im Wald unterwegs ist, die Natur, da war die Kindheitsbegeisterung schon groß. In der Jugend ist das so ein bisschen verloren gegangen. Da hat man ja oft dann mit anderen Dingen zu tun.
Andere Interessen.
Genau. Und dann kam der intensive Kontakt mit der Jagd wieder eben mit der Entscheidung oder mit der Absicht, sich einen Jagdhund anzuschaffen. Und da war für mich von vornherein klar, wenn es ein Jagdgebrauchshund wird, dann kann ich das nicht mit mir vereinbaren, den nicht auch entsprechend seiner Eigenschaften und Anlagen auszulasten. Und das mit dem Punkt, dass ich sowieso gerne Wildfleisch esse und absolut naturverbunden bin, war dann halt mit der Entscheidung für den Hund, war auch die Entscheidung für den Jagdschein gefallen. Und schlussendlich gemacht habe ich den durch die Aktion vom DJV Gemeinsam Jagd erleben. Da gab es nämlich einen Publikumspreis und der Preis war für die Nichtjäger ein Jagdscheinkurs. Und so konnte ich mir dann im Studium den Traum ein paar Jahre früher erfüllen und musste nicht ganz so lange sparen.
Ja, das ist so cool.
Das ist aber schön.
Wie war das denn bei dir, Jürgen?
Ja, bei mir war es viel, viel unspektakulärer. Bei mir war es einfach ein Generationenvertrag. Bei mir ist der Großvater, der Vater, ich, meine Söhne, wir gehen alle jagen. Und bei mir war praktisch, waren die Hunde früher da als der Jagdschein. Okay. Und es war bei uns eine Selbstverständlichkeit, dass man einen Jagdschein macht. Und so bin ich zur Jagd gekommen. Zur Hundezucht war es noch ein bisschen ein längerer Weg.
Jürgen, da leitest du ja schon auf unsere zweite Frage über, denn wir würden gerne von euch wissen, wie bist du überhaupt zu deinem ersten Jagdhund gekommen und warum ausgerechnet diese Rasse? Und Jürgen, welche Rasse war es denn im Endeffekt?
Bei mir, jetzt oute ich mich, meine erste Rasse war tatsächlich ein Mischling, weil nämlich die Deutsch-Kurzhaar-Hündin meines Vaters sich am Bauernhof einen schwarzen Labrador gesucht hat und sich entschieden hat, das wäre der erste Mann. Und somit hat der Jürgen einen Mix aus Kurzhaar und Labrador gehabt. Und damit verstößt er schon wieder gegen alles, was sein darf. Also es war weder ein Deutsch-Rathaar noch was anderes. Es waren zwei in einem.
Also das ist jetzt die schöne Geschichte, aber warum hast du dich dem Ganzen angenommen? Also ich meine, wo die Liebe hinfällt, aber trotzdem.
Also mein Vater früher hatte Kurzhaar und ein Drahthaar. Bei mir war es dann so, dass ich mich zuerst für Jagdterrier entschieden habe, weil ich es einfach für so unvorstellbar mutige Hunde finde. Habe aber dann mich entschieden, meiner Nerven zuliebe zu Deutsch Drahthaar zu wechseln. Ich wollte weiterhin unbedingt einen mutigen Hund mit einer gewissen Wildschärfe, weil das einfach für unsere Art zu jagen unverzichtbar ist. Und so bin ich dann beim Deutsch Drahthaar gelandet. Und da ist es wiederum so, dass ich einer von denen war, der gesagt hat, Prüfungen hin, Prüfungen her, ich mache doch nicht für andere Prüfungen, ich brauche doch nur einen Hund für mich, ich gehe ein bisschen im Brauchbarkeitskurs. Und wie war es dann? Die es wirklich richtig machen. Die waren halt am Entenweiher gestanden und haben die 5., die 6., die 10. Ente und meiner ist halt nach der 3. außen rumgeschwommen, weil ich habe ihn ja nur für mich gebracht. Und so habe ich mich irgendwann entschieden, es bringt nichts, ich kaufe meinen fertigen deutschen Drahthaar. Da war allerdings dann die Voraussetzung, dass ich damit einen Wurf mache, weil es eine Hündin war. Mhm. Und der Deckrüdenbesitzer war einer der ganz, ganz bekannten Drahthaarzüchter, der unbedingt wollte, dass sein Zuchtrüde gut rauskommt und hat sich praktisch um mich und meinen A-Wurf gekümmert. Und so bin ich eigentlich erst zum Hundeabrichten gekommen, zum Hundetrainieren, zum Hundezüchten, weil es einfach so unvorstellbar schön, herzlich und toll war. Und das Wichtigste am Hundetraining, sage ich immer, ist doch das Bier danach.
Ja, Laura, ja, da, Laura ja. Sagt, ja, ja. Apropos Bier danach, wir kommen noch mal einmal zum Ursprung. Wie bist du überhaupt auf die Rasse Epagnol Picard gekommen? Das ist ja nicht mal eben so entschieden worden. Also wie bist du auf den Jagdhund gekommen und warum ausgerechnet Epagnol Picard?
Genau, vor dem Jagdhund hatte ich ja schon einen Hütehund, beziehungsweise auch schon den damaligen Rüden meiner Mutter mit großgezogen. Und ja, irgendwie war ich aber nicht so ganz zufrieden. Also natürlich habe ich einen Hund gehabt, mit dem ich Sport machen konnte, dies und jenes. Und das ist nach wie vor unser Hobby und eine tolle Arbeit. Aber was mich an dem Sheltie ein bisschen gestört hat, ist, der hat sich nicht hundertprozentig dafür geeignet. Ich habe damals Lehramt studiert. Ich wollte gerne einen Hund haben, den ich da auch gegebenenfalls mit einsetzen kann, eine Schulhundausbildung machen kann. Und da war dann mir wichtig, irgendeinen Hund zu haben, der einerseits absolut unproblematisch mit Menschen ist, der aber auch wieder in meinem anderen Leben, in dem verrückten Hundeleben, seinen Platz findet. Und zwar, der vielseitig einzusetzen ist und da die Rasse Epagnol Picard, da muss ich nochmal ausholen. Und zwar, meine Mutter hatte den Berger Picard. Das ist der Hirtenhund aus derselben Region in Frankreich. Mhm. Und deswegen habe ich mal diesen Jagdhund Picard auch gesehen und mich dann angefangen, mit der Rasse auseinanderzusetzen, habe Hunde getroffen, habe mich auf Ausstellungen mit Besitzern verabredet und dann Kontakt mit denen gehabt, mir die Hunde angeschaut und habe dann, ja, die Entwicklung, die ich eben schon beschrieben habe, von wegen, ja, ist vielleicht ein Jagdhund vielleicht ist auch Jagd interessant für dich, und habe mich dann da in diese Hunde verguckt und wusste, okay, das könnte der Hund sein, der sich in diese Ansprüche fügt. Einerseits in die Hundearbeit, die dann in die jagdliche Richtung gehen soll, sowie aber auch eben die Arbeit mit Menschen zusammen oder andere sportliche Beschäftigungen.
Spannend.
Absolut, absolut. Jetzt sind wir ja, würde ich sagen, alle mit unseren Jagdhunden im Idealfall gute Teams geworden. Wie wichtig ist es denn für euch, dass ein Jagdhund vollwertig in die Familie integriert wird? Laura.
Unglaublich wichtig. Also ich finde, dass ein Jagdhund, mit dem man zusammen jagt, da hat man einfach nochmal eine ganz andere, viel engere Beziehung dazu, wenn man sich im Wald aufeinander verlassen kann und was man da gemeinsam erlebt, wenn man dann nach der Jagd zusammen auf der Couch, oder es muss auch nicht auf der Couch sein, wenn man den Hund nicht auf der Couch haben möchte, aber für mich ist das einfach ein unglaubliches, tolles Gefühl, und da hat man wirklich Begleiter, mit denen man so viel Aufregendes erlebt und teilt, und deswegen, also ich kenne ganz wenige Jäger, wo der Hund nicht vollwertiges Familienmitglied ist, genau aus dem Grund.
Wie siehst du das, Jürgen?
Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Familienmitglied ja, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Hund habe oder ob ich vielleicht 5 oder 6 Hunde habe. Das hängt ganz davon ab, wie ich zur Jagd gehe. wie intensiv ich jagen tue. Und dann ist es auch tatsächlich so, es ist nicht jedermanns Sache, einen Hund im Haus zu haben. Manche wollen ja einen Hund im Zwinger haben. Also da möchte ich einfach für die eine Lanze brechen, die sagen, es gibt viele Wege nach Rom, und möchte da tatsächlich mich nicht auf irgendeine Seite schlagen. Meine Hunde waren früher immer im Zwinger. Wir sind 5-mal die Woche draußen im Revier und jagen. Ich habe kleine Kinder gehabt. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewollt, dass die Hunde nach der Baujagd oder nach der Fuchsjagd oder nach der Schweinejagd meine Kinder ablecken von oben bis unten. Mhm. Jetzt habe ich nur einen, keine kleinen Kinder, der ist im Haus. Und ich habe mir tatsächlich abgewöhnt zu sagen, das eine ist besser oder schlechter. Ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Und in dem Moment, wo der Hund natürlich so eng mit mir beieinander ist, wird das Thema Führung in Extremsituationen immer schwieriger. Weil dadurch, dass der Hund so eng bei mir beieinander ist, kann er mich einfach lesen. Und in der Regel lesen die uns besser wie umgedreht. Die wissen auch viel schneller, wie ernst das wir es meinen. Und das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit tue. Das Problem ist immer hinter der Leine. Meistens. Und das, was ihr vorhin gesagt habt, mit dem Teamhund Mensch oder Familie Hund. Das Teamhund Mensch, das ist genau das, was ich so unvorstellbar pushe, wo ich sage, liebe Leute, ich muss auch das Autofahren lernen. Ich kann mal keinen Ferrari in den Hof stellen und bin in meinem Leben lang bloß Bulldog gefahren. Da werde ich ein Problem haben. Und ich glaube, unser heutiger Inhalt geht ja auch darum, was für einen Hund sich wer holen soll. Und genau das ist so der Vergleich mit dem Auto. Ich muss auch einen Hund handeln können. Und ich muss die Rasse dazu haben, dass ich ihn handeln kann. Und ich muss bereit sein, die entsprechenden Wege zu gehen, um mit dem Hund danach ein tolles Leben zu führen.
Und um ein tolles Leben zu führen, stelle ich als allererstes die Frage, die wahrscheinlich allen unter den Nägeln brennt. Wie finde ich denn als Erstlingsführer den richtigen Hund, Jürgen? Welche Reglements muss ich denn beachten? Worauf muss ich achten? Was muss ich betrachten? Was sind so die, ich sag mal, die Hard Facts, wenn es darum geht, sich einen Hund anzuschaffen?
Also inzwischen habe ich hunderte von Menschen in Hundekursen gehabt. Aber ich habe noch viel mehr Menschen selber für sie zum Trainieren gehabt, also in Coachings oder Trainings. Und tatsächlich ist ganz unerwartet, der erste Hard Fact: kennst du dich überhaupt selbst?
Okay. Ja,
kennst du dich? Lenk nicht immer davon ab und schau zuerst zum Hund. Überleg dir erst mal, was du für ein Mensch bist, wie du tickst, wo der Hund bei dir, in welcher Reihenfolge der eingestuft wird. Und dann hol dir eine Hunderasse, die du auch tatsächlich führen kannst, mit deiner Wertehierarchie und mit deiner Einstellung. Wenn sich heute jemand, der einen Hund will, der einmal in der Woche jagen geht und holt sich einen hochpassionierten Hund, der extrem wildscharf ist, der hat einfach sein Leben lang wahrscheinlich ein paar Probleme damit. Und das Zweite ist, wenn ich mich kenne und weiß, was ich bereit bin zu liefern und zu tun, muss ich mir die Rasse anschauen, für was ist sie gezüchtet worden, für was ist sie da. Sprecht's da mit erfahrenen Züchtern, und zwar keine, die so Rassefanatiker sind. Und dann müsst ihr wissen, wie ihr den Hund einsetzen könnt. Mhm. Ich habe ja zum Aufsehen vieler auch einen Wischlerwurf gemacht, obwohl ich ja ein sehr bekannter Drahthaarzüchter bin. Und die Führer sind ja schon sehr unterschiedlich und die Hundecharaktere sind sehr unterschiedlich. Aber tatsächlich gibt's für jeden den richtigen Hund. Wichtig ist, dass du damit fahren kannst und dass du die Einsatzmöglichkeiten hast, für das der Hund gezüchtet worden ist. Und erst dann kann ein vernünftiges Team entstehen.
Das ist ein super Ansatz. Ich bin ganz ehrlich, wenn mich jemand immer gefragt hat, wie würdest du denn entscheiden, welchen Hund man sich anschafft, dann war meine Aussage als allererstes, ja, du musst ja erstmal gucken, was hast du überhaupt für ein Revier? Welche Jagdmöglichkeiten hast du? Laura, wie siehst denn du das? Hast du ähnliche Erfahrungen wie Jürgen? Bist du auch der Ansatz vom Team? Das ist super, kennst du dich selber, aber wie sieht's bei dir aus? Wärst du auch diejenige, die gesagt hat, na, aber welche Möglichkeiten hast du überhaupt?
Ich finde das super spannend, weil Vicky, das, was du jetzt sagst, ist das, was man, wenn man in diverse Facebook-Gruppen geht, in Jagdhundegruppen und fragt, ja, was soll ich mir denn für einen Jagdhund zulegen? Dann hat man da erstmal 50, die drunter schreiben, die Rasse, die sie selbst haben. Und dann hat man die nächsten 20 schreiben, dann so kannst du keinen Jagdhund aussuchen. Du musst da ja erstmal gucken, was hast du im Revier und dann den Hund nur nach dem Revier aussuchen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich da dem Jürgen zustimme, dass natürlich muss man abwägen, für was brauche ich den Hund. Man muss aber auch abwägen, was braucht der Hund von mir. Mhm. Und natürlich, wenn ich ein Revier habe, was nach einem deutschen Jagdterrier schreit, muss ich den deutschen Jagdterrier auch immer noch führen können. Ich muss mit dem Terrier als Charakter klarkommen und muss wissen, worauf ich mich da einlasse. Und deswegen, also kann ich das, was Jürgen da ausgeführt hat, nur völlig unterschreiben. Ja, natürlich kann ich mir nicht einen Deutsch-Drahter für die Baujagd holen, aber ich kann mir eben auch nicht einen Hund holen, wo dann nachher alle Seiten unzufrieden sind, weil ich den nicht ausgelastet bekomme.
Ja, absolut, absolut.
Jetzt nehmen wir mal an, der Erstlingsführer hat seinen ersten Hund. Was würdet ihr ihm denn sagen, wenn er euch fragt, okay, wie forme ich denn jetzt aus einem unerfahrenen Hund und einem unerfahrenen Hundeführer ein unschlagbares Team?
Am besten ist, wenn man vorab sich schon ein bisschen in der Jägerschaft umgeschaut hat mit anderen Hundeführern, die gute Hundeführerin sich kurz geschlossen hat und geschaut hat, okay, wie haben die das gemacht? Waren die bei einem Trainer? Ist der Trainer vielleicht auch was für mich? Das ist auch bei der Entscheidungsfindung für eine Jagdhunderasse hilfreich, sich da mit Leuten, die erfolgreich Hunde führen in der Jagd oder auf Prüfungen da auszutauschen und Hunde live erstmal anzuschauen, um dann herauszufinden, was passt zu mir. Und in dem Zuge findet man eventuell auch schon die passenden Hilfen, die man für Training braucht, in Form von Leuten, mit denen man zusammentrainiert oder eben in Form von Trainern.
Jürgen, wie siehst du das?
Also, ich sage immer zu allen, wenn du dich für die Rasse entschieden hast, wenn du den hast, geh zu einem, der was nachzuweisen hat. Geh nicht zu einem dieser Sprücheklopfer, die 10 Bücher gelesen haben, die jedem erzählen, wie es geht und selber noch nie den Nachweis erbracht haben. Geh einfach zu einem, der es kann. Und nicht der einmal so nebenbei, nur so selber wahrscheinlich mit viel Hilfe seinen Hund abgeführt hat. Von den Schlaumeiern gibt es überall genügend und das Netz ist voll. Und wenn ich mir manchmal höre, was für Blödsinn die Menschen lernen und meinen, so funktioniert es, so geht's halt nicht. Geh zu jemandem, der das einfach zigfach bewiesen hat und kann. Schließ dich jemanden Erfahrenen an, das ist genauso, wie es die Laura gesagt hat. Jemanden, der diese Rasse vernünftig bereits geführt hat.
Also ich denke auch, dass das gerade dann erst recht nochmal zum Tragen kommt, wenn es dann wirklich spezialisierte Rassen sind, ja. Also ich kann nur von uns sagen, also wir jagen ja auch beide, meine Frau und ich. Und wir sind dann damals irgendwann zu dem Schluss gekommen, ja, erstens gibt's bei uns in der Gegend den Bedarf. Und okay, wir würden uns auf die Schweißarbeit mehr konzentrieren. So, was habe ich gemacht? Ich habe einen guten Freund, der ein sehr, sehr erfahrener Schweißhundführer im Taunus ist, weiß ich, wie oft wir mit dem geredet haben, bis wir wirklich den Entschluss gefasst haben, okay, wir machen das jetzt auch, wir sind uns auch über die Konsequenz bewusst und so weiter. Da gebe ich euch beiden recht. Ich glaube, das gilt grundsätzlich erstmal für alle Rassen. Es gibt einfach Leute, die einem da helfen können. Man muss die Hilfe halt auch annehmen.
Das ist so ein wichtiger Punkt. Wir haben einfach im Jagdhundlager so viel Rassefanatiker.
Ja,
schau dir absolut mal genau an, wo du hingehst, weil wenn du zu so einem 100% traditionellen, eingeschweißten oder im Hirn eingebrannten Menschen gehst, der nur die Rasse mag und du kommst mit einer anderen Rasse, kann es schwer werden. Da kann es sein, dass du schlechte Karten hast. Also einfach wohin gehen, wo ich ein gutes Gefühl habe und wo ich sage, der weiß, von was er spricht. Und das ist nicht immer der, wo sich's besonders gut anfühlt und schön. Mein Lehrmeister, der hat Folgendes immer gesagt. Ich habe gesagt, du bist viel zu günstig in deinem Hundekurs. Dann hat er gesagt, nein, Jürgen, du wirst es nach 3 Kurseinheiten merken. Bin der Teuerste. Dann sage ich, das gibt es doch gar nicht. Bei dem melden sich Unmengen Menschen zum Kurs an und dann geht's dort aber so ab, dass 2/3 nach dem 3. Kurs nicht mehr dabei sind. Und er sagt, um dies ist nicht schade, die werden eh nie was. das werden eh nie richtige Anführer. So hat der das gemacht. Also der hat die richtig herangenommen und hat denen erklärt, wie unfähig das sind. Und er sagt, wer nicht mit Kritik umgehen kann, kann, jetzt in dem Fall waren das Deutsch-Drahthaar-Züchter, kann auch mit Deutsch-Drahthaar nicht umgehen. Du musst mit Niederlagen umgehen können und du musst nicht verzagen. Dann such dir eine andere Rasse, wo es einfach einfacher geht.
Ja. Und vor allem muss man ja an sich selbst arbeiten, was ja viele Menschen nicht sehen. Die suchen dann Entschuldigungen, warum der Hund nicht funktioniert, weil da ist vor 3 Tagen vielleicht eine läufige Hündin langgelaufen oder so. Absolut. Irgendwas. Aber den Fehler bei einem selbst suchen ist natürlich immer noch mal eine Ecke schwieriger als, ja, der Hund kann das eben nicht.
Absolut, ja. Das ist unser größtes Problem. Die Menschen rufen mich alle an und sagen, der Hund macht das und das. Dann sage ich, und warum? Guck doch mal hin. Es dauert meistens nur 3-4 Fragen. Und dann erklärt er mir irgendwas, was ihn betrifft. Und dann sage ich, und der Hund ist nichts anderes wie der Spiegel. Deswegen sind ja übrigens im Coaching so viele Frauen und so wenig Männer. Weil wir Männer kommen ja eigentlich schon mit dem Gen auf die Welt. Wir machen nichts falsch.
Achso, ich dachte, ihr seid kritikunfähig. Genau.
Kommen ja alle als Anführer auf die Welt. Aber ich kann allen Frauen wirklich zurufen, glaubt mir, es gibt genügend Männer, die wollen es bloß nicht einsehen, aber die haben das gleiche Problem.
Oh, Jürgen, das sticke ich mir auf dem Kissen zu Hause.
Ja. Das ist super. Nein, das stimmt wirklich. Mich regt es so auf, diese Impertinenz, alles auf den Hund zu schieben. Das ist unvorstellbar. Die sagen, der Hund ist blöd, der Züchter ist blöd, die Rasse ist doof, der Hund spinnt. Es gibt nur einen und das ist meistens er, der nicht alle Latten am Zaun hat. Und würde an sich einmal arbeiten und dahinter schauen, dann wüsste er, warum der Hund bei ihm nicht funktioniert. Und das hat im Übrigen nicht immer nur mit Autorität zu tun.
Das stimmt, das stimmt. Mein Ausbilder hat damals immer zu mir gesagt, das ist wie ein Leistungssportler. Der braucht jeden Tag seine Beschäftigung oder muss jeden Tag wie ein Leistungsschwimmer im Prinzip trainiert werden oder im Prinzip dann darauf getrimmt werden. Und wo wir schon mal beim Thema Ausbildung überhaupt sind, welche Eigenschaften sind denn so für einen Jagdhund grundsätzlich unerlässlich? Also ich rede jetzt auch nicht nur von den rassetypischen, sondern auch, worauf muss ich achten? Gesundheitliche Aspekte, die man berücksichtigen muss, wie genetische Veranlagung oder Zuchtpraktiken oder so. Jürgen, was sagst du dazu? Wie sieht's bei dir aus? Was glaubst du, welche Eigenschaften, oder ich glaube nicht, du glaubst das, sondern du weißt das wahrscheinlich auch direkt, welche Eigenschaften unerlässlich sind?
Also für die Jagd ist für mich unerlässlich, dass der Hund wildscharf ist, weil ansonsten brauche ich weder eine Nachsuche machen, wo ich ihn dann nachschnallen muss, oder sonst irgendwas. Ein Hund muss in der Lage sein, das auszubessern, was wir Menschen falsch gemacht haben, nach dem Schuss. Und vor dem Schuss muss ich mir einfach schauen, für was will ich den Hund haben? Will ich einen Vorsteher? Will ich einen Allrounder? Will ich einen Bauhund? Also ich kann keine Baujagd machen mit einem Draht, habe ich mir ja schon gehört haben. Und ich muss wissen, für was ich den Hund will. Und dann immer nur zu Züchtern organisiert sind, FCI oder VDH, im Jagdgebrauchshundeverband, weil hier ist es einfach so, dass auf Gesundheit geschaut wird. Dass bei der Zucht immer Kontrollen da sind, dass man möglichst genetische Schwächen nicht aufkommen lässt.
Jetzt seid ihr ja beide Hundezüchter, Jagdhundezüchter. Laura, hast du noch ein Add-on dafür?
Zur Züchterwahl vielleicht, da trennt sich auch oft schon die Spreu vom Weizen, wenn man nachfragt, was gibt's denn für Probleme in der Rasse, wesenstechnisch oder gesundheitstechnisch, und wenn man dann die Antwort bekommt, ja nee, da ist eigentlich alles in Ordnung, dann darf man ruhig schon kritisch sein. Also wenn man einen Züchter hat, der einem vieles auch Schlechtes erzählt und sagt, du, da ist vielleicht mal was und das muss man im Auge behalten und die Problematik gibt es eventuell, da würde ich mich wohler fühlen als bei einem oder jemand, der kritisch seine Würfe bisher hinterfragen kann und sagen kann, okay, das war in dem Wurf vielleicht ein bisschen problematisch, dafür war das und das top. Also es ist durchaus gut, wenn man einen Züchter hat, der die Rasse kritisch sieht, der die Probleme in der Zucht sieht und die auch offen mit den Welpenkäufern kommuniziert, dann weiß man nämlich, dass der sich damit auch auseinandersetzt.
Und gerade bei den Eigenschaften für einen Jagdhund, was ist so für dich unerlässlich oder wo siehst du das? Du hast ja auch mit vielen Menschen zu tun.
Ja, das finde ich schwierig zu sagen, weil wir haben ja eingangs gesagt, dass es so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen gibt und da gilt natürlich immer abzuwägen, was brauche ich für die Jagd unbedingt, was ist da unerlässlich in dem Einsatzgebiet, wo der Hund eingesetzt werden muss oder eingesetzt werden soll, aber was ist mir auch für den Alltag unglaublich wichtig? Und da muss man natürlich zwischen einer vielleicht moderaten Wildschärfe oder einer sehr ausgeprägten Wildschärfe abwägen und überlegen, was ist da jetzt der höher wiegende Aspekt? Brauche ich wirklich einen Hund jetzt, der einen kranken Fuchs abtut, oder brauche ich eher einen Hund, der vielleicht die Nachbarskatze oder die Nachbarskaninchen nicht direkt umlegt? Das sind einfach, aber dann muss man auch wieder auf der Jagd bitte so vernünftig sein und die eigenen Grenzen und die Grenzen des Hundes kennen.
Jetzt hatten wir es ja schon von Züchtern. Gehen wir mal an ein heiß diskutiertes Thema. Jetzt im Idealfall hat der Kollege seinen Hund ausgebildet und geht auf die Prüfung. Wie sieht's denn aus? Haltet ihr denn unser derzeitiges Prüfungssystem für zeitgemäß? Oder hättet ihr da Änderungsvorschläge? Jürgen?
Ja, das ist jetzt die Fangfrage, oder? Ob ich vom Jagdgebrauchshundeverband noch jemals wohin eingeladen wäre oder nicht? Das entscheidet sich jetzt. Also ich bin ja auch Richter, schon lange.
Ja.
Richter und Richthunde auf Prüfungen. Tatsächlich finde ich unser Prüfungssystem für super, aber jeder hat ein paar Kleinigkeiten, die er persönlich zum Überdenken geben würde. Und da gibt es so Sachen wie zum Beispiel, ob wir Hasenspur brauchen. Zum Beispiel brauchen wir eine Hasenspur dann überhaupt noch in den Herbstzuchtprüfungen, weil es heutzutage einfach aufgrund vom Maisanbau oder aufgrund von den Straßenverhältnissen einfach, wenn wir in der Jugendsuche unbedingt eine Hasenspur brauchen, dann sollten wir jeden, vor allem den Otto-Normal-Jäger und den Otto-Normal-Hundeführer, doch ermöglichen, dass ab dann der Hase einfach Fuhe ist, der lebende Hase. Und ihn dann nicht noch dazu bringen, bis in Herbst da zu gucken, und dann wird er nicht mehr fertig mit dem Hund. Das ist aber ganz eine persönliche Meinung. Wenn man unbedingt die Hasenspur braucht, im Frühjahr, im Herbst, ist sie eigentlich für mich unnötig. Viele eher sind so Dinge wie Langschleppen und sowas, was, wo man mal überleben kann, weil da geht's einfach darum, dass der Hund nach dem Schuss uns hilft und Tierleid erlöst. Das sind jetzt mal ein paar so Dinge. Ansonsten bin ich natürlich mit dem Prüfungssystem voll zufrieden. Finde alles gut. Und ich finde es super, weil da brauche ich nicht viel umlernen. Ich kenne das alles. Und es hat sich ja auch, und das muss man vielleicht dazu sagen, es hat sich über Jahrzehnte bewährt. Und momentan merke ich gerade, dass so Mode ist, dass alles im Leben, und es wird uns politisch ja gerade ganz extrem vorgespielt, man muss alles in Frage stellen, man muss meinen, alles besser zu machen. Liebe Leute, es gibt viele Dinge, die sich über Jahrzehnte bewährt haben, und die muss man nicht partout verändern. Und was ändern? Nur, dass man eine Daseinsberechtigung hat.
Man kann ja Dinge auch verschlimmbessern, ne?
Wie es meistens ist.
Laura, wie stehst du denn zum Prüfungssystem?
Ja, ich finde, es ist immer gut, kritisch auch durch die Welt zu gehen und Dinge zu hinterfragen. Ich denke, das gehört dazu, aber jetzt weniger das System an sich, sondern die Bewertung oder die Herangehensweise. Ich denke, das ist etwas, was auch einen guten Richter ausmacht, der immer mal wieder überlegt, macht das Sinn, so wie ich jetzt die Hunde bewertet habe, oder ist da vielleicht neue Ansätze, oder bin ich selbst vielleicht nicht mehr ganz, man ist natürlich immer ein Stück weit subjektiv, oder bin ich vielleicht rassevoreingenommen? Ich finde, da Reflexion ist immer ganz, ganz wichtig, und sich fortzubilden. Finde aber an sich das Prüfungssystem sinnhaft. Die Fechter, die da wann wie abgeprüft werden, womit ich mich jetzt ein bisschen auseinandergesetzt habe, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, ja, wie viel Anlagenprüfung ist das noch und wie viel Training steckt schon dahinter, ist jetzt mit der VJP-Vorbereitung wieder, weil natürlich der Altersunterschied der Hunde ist sehr, sehr groß, und man hat da tatsächlich manchmal Hunde, die noch gar nicht groß viel gearbeitet haben im Feld, und man hat Hunde, die fast schon fertig sind. Und da finde ich, bei Hunden, die schon soweit sehr, sehr viel trainiert haben, finde ich natürlich, das kann oft ein bisschen über die Anlagen hinwegtäuschen. Deswegen war ich da jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe jetzt gerade einen sehr, sehr jungen Welpen aus meinem letzten Wurf und war am Überlegen, der muss erst nächstes Jahr VJP laufen. Macht es aber vielleicht Sinn, den jetzt schon vorzustellen und zu schauen, jetzt sieht man wirklich ganz klar nur die Anlagen ohne großartiges Training. Macht es vielleicht jetzt schon Sinn, oder ist es nicht jetzt auch interessant, sich da mal eine Bewertung reinzuholen?
Ja.
Okay.
Also das sind so Gedanken, die ich finde, die kann man sich immer mal wieder zu Prüfungen machen, um das einfach kritisch zu hinterfragen und zu schauen, ja, okay, bewerten wir noch das, was uns wichtig ist für die Zucht. Mhm.
Vielleicht darf ich da noch was ergänzen.
Klar.
Gerne. Wir haben Anlagenprüfungen und in den Anlagenprüfungen müssten oder sollen wir Richter nach Anlagen schauen und keine Fehler suchen. Das ist was, wo ich in der Ansprache, wenn ich rausgehe mit denen, in der Jugendsuche gerade, immer sage, wir sind hier, um die Anlagen deines Hundes rauszukitzeln und zu gucken und nicht, um Fehler zu suchen. Und zudem mit einem jüngeren Hund oder früher die Prüfung machen. Deswegen ist es so wichtig, erfahrene Richter dabei zu haben. Und das ist was, wo momentan so schwierig ist, weil wir immer mehr Richter kriegen, die führen einen Hund durch. Dann machen sie Richter, dann kennen sie vielleicht die Vorstände nur gut und dann sind sie nach 2 Jahren Richterobmann und dann wundert man sich, dass die einfach den Blick noch nicht dafür haben, ohne dass es ein Vorwurf ist. Woher auch? Die haben halt nicht die Erfahrung von 20 Jahren Richten, 20 Jahre Hunde führen. Und deswegen, es sollte in jeder Richtergruppe ein erfahrener Richter drin sein. Und das hat nichts mit seinem Alter zu tun. Es hat nur was damit zu tun, wie viele Hunde, dass er geführt hat selber und wie viel, dass er gerichtet hat.
Läuft das auch so ein bisschen darauf hinaus, welche Rolle die Vereine in Gänze spielen, also der JGHV und die ganzen Organisationen? Es geht ja auch um die Unterstützung von Züchtern und Ausbildern. Wie kann man denn diese Ressourcen am besten auch nutzen?
Ich denke gerade über deine Frage nach und bin mir noch nicht so ganz schlüssig, die Ressourcen von den Vereinen. Naja gut, die Vereine haben ja alle dasselbe Problem, dass eigentlich immer eher Mangel ist und man natürlich Leute motivieren will, das zu machen. Also ich wurde jetzt auch schon, ach Laura, super, wenn du ja VGP jetzt führst, dann kannst du ja auch Richteranwärter machen, wo ich dann war, dann habe ich einen Hund VGP durchgeführt, da fühle ich mich noch nicht dazu befähigt, als Richter zu machen. Auch wenn das natürlich der Verein sich freuen würde, wenn sie einen weiteren Richter hätten, auf den sie zurückgreifen können. Also da sehe ich auch so ein bisschen den Zwiespalt, den Not der Vereine, dass sie natürlich Leute brauchen, die sich engagieren und sich dann eben auch Leute engagieren müssen oder auch können dürfen, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Das ist natürlich schwierig zu lösen. Aber so wie Jürgen das schon gesagt hat mit diesem Vorschlag, dass es da vielleicht drauf geachtet wird, dass da wirklich dann auch immer ein erfahrener Richter mit dabei ist, der schon sehr viele Hunde gesehen und geführt hat, das ist, denke ich, ein guter Vorschlag für diese Problematik.
Du hast das ja vorhin schon so schön gesagt. Ich finde diese Selbstreflexion einfach auch so wichtig, Jürgen. Ist das denn bei älteren Richtern immer noch der Fall?
Ich bin ein älterer Richter. Und tatsächlich ist es bei mir so und jeder, egal ob jung oder alt, hat immer die Möglichkeit, noch was dazu zu lernen und sich zu verändern. Und da ist es einfach, wir hier im Jagdhundelager, wir werden von überall angeschossen. Wir werden von überall von außen versucht, Negatives zu finden. Wir können es uns nicht leisten, innerhalb von uns rassespezifisch uns zu zerfleischen, ob jetzt junge Richter, alte Richter. Wir müssen grundsätzlich nur an die Sache denken. Und das ist das, dass wir überhaupt noch mit unseren Jagdhunden jagen können und raus dürfen. Und das heißt Geschlossenheit. Und wenn ich mir da was wünschen dürfte für die Menschen, und das komme ich jetzt auf deine Frage zurück, sind ältere Richter überhaupt noch in der Lage zu reflektieren? Dafür sind ja dann auch noch 2 Jüngere dabei. Und es wird ja ganz demokratisch abgestimmt. Und da liegt's dann an den Jungen, vielleicht dann zu gucken, da ist was nicht. Aber den Hund sehen und lesen, glaube ich, kann einfach der mit viel Erfahrung mehr. Und natürlich bin ich jetzt im Zwiespalt mit Tradition und neuen Wegen. Aber wir müssen auch im JGHV und in unseren Verbänden und in unseren Vereinen mit der Veränderung mitgehen. Wir haben viel mehr Frauen inzwischen wie früher. Früher war Jagd nur Männerdomäne. Und wir haben...
Das stimmt gar nicht.
Doch, doch. Wir haben eine ganz andere Einsatzmöglichkeit für unsere Hunde. Das ist das, was die Laura vorhin gesagt hat. Es legen immer mehr Menschen Wert, dass der Hund auch privat einfach mit dazu passt, privat machen kann. Deswegen weg mit diesem Rassefanatismus. Der eine, zu dem passt der Hund mehr, zum anderen passt der mehr. Ich bin schon lang davon weg, dass ich sage, jeder soll einen deutschen Rothaar führen. Damit mache ich auch der Rasse keinen Gefallen. Es gibt viele andere Hunde, die führen könnten. Aber jetzt die größte Lanze will ich dafür brechen. für das Team Hund Mensch. Wir müssen uns Menschen hinterfragen, reflektieren und sagen, warum funktioniert der Hund bei mir nicht? Mhm. Da kann ich noch 10 Hundekurse besuchen. Wahrscheinlich liegt's an mir.
Ja, vielleicht nicht nur das Hund-Mensch-Team hinterfragen, sondern das kann man ja genauso gut auch auf die Vereinsebene, auf den JGHV oder den Rassehundezucht, ob es jetzt um die Zucht geht oder um die Prüfungen, die Ausbildung, dass man einfach kritisch hinterfragen darf oder nachfragen darf und damit auch zu Diskussion und Überdenken anregt und man natürlich an Alteingesessenen festhalten kann und sollte, was sich lange bewährt hat, aber auch da sich selbst immer wieder fragt, bin ich noch auf dem Weg, den ich möchte, oder bin ich jetzt vielleicht so 2 Zentimeter abgerutscht und gehe immer weiter in die Richtung Rassefanatismus oder in die Richtung
Ausbildungsfanatismus.
Genau, Richtung Sport vielleicht schon fast, was die Prüfung und das Hundeausbilden angeht.
Also wenn wir jetzt schon bei doch durchaus kritischen Diskussionspunkten sind, es gibt ja noch so einen Punkt, der zumindest gefühlt auch immer mehr nachgefragt wird. Jetzt wissen wir ja, okay, haben wir vorhin auch schon diskutiert, klar, die Zuchtverbände achten auf die Gesundheit der Hunde und ähnliche Dinge. Jetzt hat aber ein Jäger zum Beispiel einen Hund, auf welche Weise auch immer, ohne Papiere. Jetzt je nachdem, wo der in Deutschland ist, kann der ja gar keine Prüfung laufen. Jetzt mag aber ja vielleicht der Hund durchaus in der Lage sein, seine Arbeit zu machen. Was sagt er denn dazu? Sind wirklich nur Hunde mit Papieren gute Hunde?
Ich bin da ja gerne jetzt noch nicht mal nur, was Hunde ohne Papiere angeht, sondern allgemein die Rassehundezucht ist, so wie wir sie jetzt gerade betreiben, ein relativ neues Geschehen, dass es geschlossene Zuchtbücher gibt, dass keine neuen Rassen mehr miteinander gekreuzt werden. Und was unsere Erkenntnisse da mittlerweile sind, ist, dass das irgendwann natürlich in der Population Probleme gibt. Das heißt, man muss auf kurz oder lang, damit man weiterhin Hunde hat, die gesund sind, die leistungsstark sind und die entsprechenden Anlagen haben, muss man sich überlegen, wie lange geht das mit dieser Reinzucht weiter. Das heißt, man wird sowieso irgendwann an den Punkt kommen, dass man vielleicht Hunde, die keine Papiere haben oder die eben einer anderen Rasse angehören, ob man die mit in die Zucht mit reinnehmen kann. Und dafür müssen die natürlich auch geprüft sein und müssen Leistungsnachweise haben. Also würde ich da ja das weniger streng sehen wollen. Es ist natürlich das Problem, dass man da natürlich auch wieder Leuten eine Tür aufmacht, die gerne einfach viel Geld mit Welpen verdienen. Absolut. Was wir ja während Corona gesehen Absolut. Haben. Das geht. Die Leute bezahlen sich dumm und dämlich für irgendwelche Mischlinge. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Aber auf der anderen Seite, den Weg, den wir momentan haben, um weiter gesunde, leistungsstarke Rassehunde, egal ob Jagdhunde oder andere Rassen, haben zu können, müssen wir uns, denke ich, auch solchen Dingen öffnen.
Jürgen, wie siehst du das?
Etwas anders.
Schön.
Ja. So zum Schluss traue ich mir das dann. Tatsächlich bin ich da der Meinung, wir haben genügend Jagdhunderassen. Wir können das gesamte Spektrum abbilden, das wir haben. Wir brauchen ganz klare Regeln und Grenzen. Ansonsten wird man das nicht steuern können, was die Laura schon gesagt hat, mit Menschen, die hier Kohle machen wollen. Und zu deiner Frage, Carsten, ich habe viele, viele gute Hunde erlebt auf Drückjagden, die keine Rassehunde sind, aber können halt mal auch unsere Prüfungen nicht machen, die unsere Rassehunde machen, die Zuchtprüfungen machen, weil sie nicht von dieser Rasse sind. Und ich glaube, dass das Risiko viel zu groß ist, dass wir hier ein Sodom und Gomorra kriegen in der Hundezucht. Da, wo wir jetzt sind, und das ist auf der Welt einmalig in Deutschland, da sind wir deswegen, weil wir ganz klare Richtlinien haben und Grenzen haben. Und wir haben genügend Rassehunde, um unseren Bedarf abzudecken. Und ich würde das immer tatsächlich dem Verband überlassen und ich würde es sehr, sehr traditionell sehen. Ja, ich wollte auch schon mal einen Draht haben mit einem Wachtel kreuzen und habe dann gesagt, es wird der Grafenwöhrer Drahtwachtel. Und solche Unterfangen hat es ja schon von anderen Menschen gegeben, die dann Sachen gekreuzt haben. Aber hier geht es doch viel ums eigene Ego und nicht unbedingt um das. Ich spreche natürlich bei einer Rasse von Deutsch-Drahter, die kein Problem mit Genpol hat. bei kleineren Rassen, aber die finden bestimmt Rassehunde. Ja, da haben alle anderen welche vorher, muss ich sagen, weil bei uns gibt's so viel.
Ja, das stimmt, aber.
Und das, dass man mal irgendwo was einen anderen Rassehund mit einkreuzt, aber dann bitte ganz kontrolliert. Das ist keine Ego-Entscheidung, wo irgendeiner allein für sich macht, weil er sagt, ich habe hier zwei Hunde, die toll jagen und die kreuze ich dann. Dann haben wir alles kaputt gemacht, was wir über Jahrzehnte oder Jahrhundert aufgebaut haben.
Ja, definitiv.
Da haben wir doch ein passendes Schlusswort, würde ich sagen. Ich denke, wir konnten und hoffe, wir konnten den Leuten, die vor der Entscheidung stehen, welcher Hund, ein bisschen Einblick bringen. Und danke für diese wirklich interessante Diskussion. Vicky, wie fandst du es?
Ja, ich fand's wundervoll, weil ich finde, man merkt einfach auch diese Faszination Jagdhund. Ihr seid so Feuer und Flamme für das Thema und das finde ich super spannend und ich hoffe, dass da draußen ganz, ganz viele jetzt zugehört haben und einfach auch merken, wie viel Passion, wie viel Arbeit da auch drinne steckt. Das ist ja nicht mal eben gemacht, sondern das ist ja auch ganz viel auch Arbeit mit sich selbst und an sich selbst, so wie wir das vorhin auch ganz oft gesagt haben, Selbstreflexion, klar, sich nochmal Dinge überlegen, ganz akribisch auch ruhig kritisch nachfragen, das darf auch sein und ich finde, ihr habt das so toll einfach auch hier gerade uns auch richtig schön formuliert und das einfach auch gut zusammengefasst und ich bin einfach nur begeistert. Ich fand es wirklich, wirklich schön. Es war eine wundervolle Folge.
Ich freue mich auch, dass Dankeschön. Ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Ja,
total gerne. Ihr Lieben, es war wundervoll mit euch. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Wir wünschen natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern da draußen eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und Freude beim Zuhören. Und wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei Laura und bei Jürgen.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Und wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern da draußen natürlich wie immer ein kräftiges Weidmannsheil.
Und allseits guten Anblick.
Tschö.
Weidmannsheil.